Führungskräfte tun gut daran, auch darauf zu schauen, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich fühlen.
Aus meiner Erfahrung ist das oft etwas, wo man schnell hingeht, dass man Probleme oder Herausforderungen schnell mal auf die Führungskraft richtet, das als Führungsaufgabe, als Führungsthema, als Führungsproblem wertet und schnell das alles in die Box gibt.
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Hallo und herzlich willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Ich bin Georg Konjovic, CEO von Karriere.at und freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Entweder audio-only in den bekannten Kanälen oder sogar bei YouTube mit dem Video. Ja, wir haben heute uns eine Frage als Thema gegeben. Sind Führungskräfte für das Glück der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zuständig? Und diese Frage will ich beantworten mit zwei tollen Gästen. Zum einen habe ich Kirsti Zruneck neben mir und zum anderen habe ich den Peter Hofer neben mir. Und darf ich euch beiden erstmal bitten, zu Einstieg euch vorzustellen. Kirsti, wer bist du, was machst du?
Danke, Georg, für die Einladung. Mein Name ist Kirsti Zruneck. Ich bin von meiner Ausbildung her eine Psychologin, habe Psychologie in Wien, Helsinki und Budapest studiert, habe dann beruflich einen Abzweiger nach Berlin gemacht, habe in HR-Tech in einem Startup gearbeitet und dann mit Rückzug nach Wien, nach Österreich, habe ich bei der Firma WeConsult begonnen, wo ich auch bis heute tätig bin und dort für ganz verschiedene Unternehmen Feedback-Instrumente entwickle, also meistens ich selbst in Form von Mitarbeiterinnenbefragungen. Auch als Psychologin führe ich die Evaluierung psychischer Belastungen in Unternehmen durch. Und eigentlich fast zeitgleich mit meinem Start bei WeConsult auch mit Karriere.at. Da arbeiten wir seit 4 Jahren zusammen. Deswegen auch große Freude, daher heute in dieser Form mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, was vielleicht für das Thema ganz spannend ist, mein halber Genpool ist ein finnischer Genpool. Und die Finnen sind ja Jahr für Jahr das glücklichste Volk der Welt. Also vielleicht kann ich hier auch noch eine kulturelle Perspektive einbringen, was das Glück und Wohlbefinden anbelangt.
Super. Danke dir, dass du dabei bist. Freue mich schon sehr auf das Gespräch heute. Ja, und Peter, wer bist du? Was machst du?
Ja, auch danke, Georg, für deine Einladung. Ich komme eigentlich aus der Kommunikationswissenschaft. Das ist mein Hintergrundberuf. Habe dann einige psychotherapeutische Ausbildungen gemacht. Also Psychodrama und systemische Ansätze und körpertherapeutische Ansätze, so ganz zum Schluss. Und vom Hintergrund her, ich habe mich immer sehr intensiv mit qualitativer Sozialforschung beschäftigt, habe das auch lange unterrichtet an der JKU in Linz. Und da hat mich immer beschäftigt, was bewegt zum einen Führungskräfte und was bewegt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und da hat es auch begonnen, dass ich wirklich viele Seminare seit den 90er Jahren mitbegleiten durfte. Das ist so die eine Schiene. Und die zweite Schiene, irgendwo bin ich auf den Punkt gekommen, also dass gerade so Potenziale von Menschen entscheidend sind. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Thema Resilienz für mich aufgetaucht. Also Resilienzforschung, da habe ich auch dissertiert zu diesem Thema. Und da beschäftigt mich vor allem, wie entsteht Resilienz und wie entstehen bei Menschen Stärken und was können Führungskräfte dazu beitragen. Also das ist so ein bisschen dieser Link oder dieser Zusammenhang zu dem Thema.
Super, Peter, danke auch an dich, dass du dabei bist heute. Ich hatte in der Vorbereitung auf die heutige Ausgabe ein bisschen Sorgen, dass es die kürzeste Zeitausgleichfolge ever wird. Wir haben ja den Titel genannt, sind Führungskräfte zuständig fürs Glück der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt könnte man die Folge super kurz machen mit Nein oder mit Ja. Aber vielleicht kannst du uns, Peter, ein bisschen Einblick geben, warum aus deiner Sicht die Frage überhaupt relevant ist. Weil ich bin mir sicher, wir wissen, dass bei unserem Podcast auch viele Führungskräfte zuhören, viele Entscheiderinnen und Entscheider. Vielleicht einige ertappen sich dabei, dass sie selber denken, nein, bin ich nicht fürs Glück zuständig. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Kontext geben? Warum ist die Frage relevant? Warum sollten Führungskräfte sich mit dieser Frage auseinandersetzen?
Also hier gibt es natürlich mehrere Aspekte. Zum einen müssen wir natürlich darüber diskutieren, was ist Glück? Ja? Und vielleicht auch nochmal draufschauen. Also Glück ist aus meiner Sicht also für jeden etwas anderes. Und zum anderen ist es natürlich schon so, also ich würde meinen, Führungskräfte tun gut daran,
auch darauf zu schauen, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich fühlen. Und was mich dabei am stärksten beschäftigt, ist es natürlich eine Gratwanderung. Ja? Und zwar wie viel, also wie intensiv fühle ich mich wirklich für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch verantwortlich und zuständig? Wie weit erfülle ich auch die Fürsorgepflicht, wenn wir so wollen? Und zum anderen ist natürlich jede Führungskraft, also auch von seinem Grundzugang anders. Also das heißt also, wir haben ja das Thema, nicht jeder Mensch oder nicht jede Führungskraft arbeitet gerne mit Menschen. Gerade dann, wenn ich zum Beispiel, ich komme auch vom Hintergrund her auch aus dem technischen Bereich, dass einfach auch Menschen, die Techniker waren, das auch mit Begeisterung waren, dass die plötzlich mit der Situation konfrontiert sind, plötzlich Menschen zu führen. Und das macht es aus meiner Sicht schon einmal schwierig, von einer Führungskraft, die eigentlich Top-Techniker, Technikerin ist, plötzlich zu erwarten, er soll jetzt halt einfach auch Beziehungsarbeit machen. Also das ist für mich ein ganz ein großes Thema. Ich würde meinen, es gibt Führungskräfte, die das von Haus gerne tun, die von Haus gerne führen, die mit Begeisterung führen, die gerne mit Menschen arbeiten. Und es gibt Führungskräfte, die eigentlich sagen würden, das ist gar nicht so mein Ding. Ja, ich mache zwar den Job und ich bin fachlich kompetent und kann das auch gut machen, aber Menschen führen ist für mich eine Herausforderung. Und da würde ich schon meinen, also dass es Aufgabe ist oder die Herausforderung ist, also dass diese Führungskräfte dann auch sich mit dem Thema soziale Kompetenz beschäftigen. Es ist eine Fähigkeit, die man erwerben kann. Und es gibt Menschen, die vielleicht, oder Führungskräfte, die eher kopfig sind, die eher Techniker, Technikerinnen sind, die das aber dennoch sehr gut leisten können, weil ihnen bewusst ist, dass das wichtig ist. Also für mich ist schon das Thema oder die Frage, wie kann ich Menschen abholen? Mhm.
Peter, du hast gerade erwähnt, die Unternehmen, die Führungskräfte sollten sich diese Frage unbedingt stellen. Kirsti, ihr begleitet sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich im Bereich Erheben, Mitarbeiterzufriedenheit etc. Das, was Peter gerade gemeint hat, Wohlbefinden, Mitarbeiter, Glück, nehmen wir weiter diesen Begriff. Ist das was, was ihr auch regelmäßig abfragt oder spielt das eigentlich keine Rolle bei diesen Erhebungen?
Also ich hatte auch so meine Schwierigkeiten mit dem Wort Glück tatsächlich und habe sie jetzt auch, also um auf deine Frage zu beantworten, also von Glück sprechen wir auch eher wenig. Ich glaube, die Rolle, die Führungskräfte Menschen auf das Wohlbefinden, auf Zufriedenheit, auf ein Zufriedenheitsempfinden in der Arbeit, auf Menschen, die sie führen haben und vice versa, und was die Rolle der Führung ausmachen sollte, Erwartungen, Ist-Soll-Vergleich, das ist in nahezu jeder Befragung ein Thema, weil ja, das in jeder Organisation, das Arbeiten ein soziales Miteinander ist, jeder Tag aus x sozialen Interaktionen besteht, die einen Einfluss haben. Und natürlich ist das immer eine Stellschraube, die wir auch evaluieren, um zu schauen, okay, wo kann man hier ansetzen? Und auch, ich glaube, die Hilfestellung auch zu bieten, weil du gesagt hast, ja, es geht viel um diesen Ausbau und das Unterstützen, Kompetenzen herzustellen, die schwierig sein können in der Führungsrolle, aber auch das abzugrenzen, was ist es nicht. Weil aus meiner Erfahrung ist das oft etwas, wo man schnell hingeht, dass man Probleme oder Herausforderungen schnell mal auf die Führungskraft richtet, das als Führungsaufgabe, als Führungsthema, als Führungsproblem wertet und schnell das alles in die Box gibt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dieser Fragestellung, was ist es nicht? Wo endet auch diese Verantwortung und dieses Führungsverständnis?
Wie zieht man eigentlich, Peter, aus deiner Erfahrung vielleicht, oder aus deinem, du coachst ja auch viele Führungskräfte, ja. Wie ziehe ich als Führungskraft eine Grenze? Ich sage jetzt mal, irgendwo gibt es ja eine Grenze der Übergriffigkeit vielleicht. Ne? Also ein Mensch besteht ja nicht nur aus Arbeit, zum Glück. So, wir alle haben ja auch einen privaten Kontext. Viel Zufriedenheit, Glücksgefühle, aber auch Unzufriedenheit können ja auch privat entstehen. Wie gehe ich denn als Führungskraft mit dieser Gratwanderung um? Was geht mich noch an, weil es Jobkontext ist? Und wo muss ich mich eigentlich raushalten, weil es zu sehr in die Privatsphäre vielleicht eingreift?
Also für mich gibt es an sich keine Grenze, also aus meiner Sicht. Entscheidend ist mir, also ich glaube, wichtig ist dazu zu sagen, also dass auch die Führungskraft
darauf achten muss, also dass sie glücklich ist. Also das heißt, also ich würde mal sagen, die Grad, also das entscheidet die Führungskraft selbst. Wo ist der Punkt, wie sehr lasse ich mich auf andere Personen ein? Ja? Mhm. Und wo ist für mich dann die Grenze, wo ich sage, das ist nicht mehr, da fühle ich mich unsicher oder das ist nicht mehr meins und ich lasse mich nicht mehr darauf ein. Also ich denke, das muss jede Führungskraft für sich selbst entscheiden. Mir ist es genauso wichtig, also auch, es sollen auch Führungskräfte resilient sein, resilient bleiben, gesund bleiben. Also mein Ausspruch ist immer wieder mal, schau mal gut auf dich selbst und entscheide für dich selbst, ja, wie dein Stil aussieht, wie sehr du dich auf Menschen, auf deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einlässt und wo da die Grenze ist. Also an sich müsste das die Führungskraft entscheiden.
Wie wird man eigentlich resilient?
Wie wird man resilient? Also zum einen müsste man auch wieder den Resilienzbegriff natürlich einfach auch genauer betrachten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge. Also ich würde es mal vereinfacht mit innerer Stärke einmal beschreiben. Und ich würde meinen, es gibt keinen Menschen, der nicht Resilienzfaktoren hat. Die Frage ist eher, und es ist mir wichtiger, sie zu entdecken. Also ich glaube, für mich selbst klar zu bekommen, wo sind meine Resilienzfaktoren, wo sind meine inneren Stärken und was will ich auch tatsächlich wirklich davon leben? Ja, also das scheint mir die entscheidendere Frage auch in diesem Zusammenhang zu sein.
Aber es fängt bei mir selbst an, habe ich richtig verstanden, oder?
Es fängt bei mir selbst an und es fängt auch, und das haben wir beim wichtigen Begriff für mich, also auch bei Selbstreflexion an, also dass ich auch selbst kritisch auf mich schaue und für mich klar bekomme, wo sind meine Stärken, wo sind auch die Dinge, wo ich begeistert bin, wenn ich die tun kann, also was tue ich wirklich gerne. Und das sind schon gute Hinweise, dass hier auch Resilienzfaktoren verborgen sind und wo sind die Dinge, wo ich mir schwer tue und wo es für mich auch Grenzen gibt.
Bei euren Befragungen, Kirsti, merkst du da in den letzten Jahren eine Veränderung der Relevanz für solche Themen? Fragen mehr Unternehmen und auch mehr Führungskräfte solche Resilienzthemen, Zufriedenheitsthemen ab? Oder ist das eigentlich nur gefühlt aktueller denn je?
Nein, ich sehe das auch in unseren Befragungen tatsächlich. Also auch die ganze, man kann ja wirklich von einem Trend auch reden, von mentaler Gesundheit, Wohlbefinden. Das ist auch in den Befragungen sich widerspiegelt, dass man hier die Bedarfe abfragt, dass man hier auch besser erkennen kann, wo kann man als Führungskraft eingreifen. Also das ist definitiv auch sichtbar, dass man hier einerseits Initiativen setzen möchte, dass man auch reinspiegelt in Organisationen, ja, wir beschäftigen uns damit und ja, das ist ein Thema, was auch groß geschrieben wird in Unternehmen. Und aber auch um hier den Menschen, Führungskräften, Teams, wie auch immer, auch der obersten Management-Ebenen, wenn das sogar in Strategieblättern seinen Platz findet, eine Unterstützung zu bieten, Daten zu generieren, wie es im eigenen Unternehmen aussieht, wo da die Wichtigkeit besteht.
Habt ihr da Erkenntnisse, Kirsti, werden Menschen weniger resilient oder steigt gerade der Bedarf an Resilienz, weil immer mehr Veränderungen in kurzer Zeit in den Unternehmen passiert? Also was ändert sich eigentlich?
Gute Frage. Also das ist eine Henne-Ei-Frage. Da würde mich auch deine Perspektive interessieren. Ich glaube, ich sehe beide Tendenzen. Also ich sehe auch, und ich glaube, man darf dann auch nicht den Kontext vergessen, was in der Welt außerhalb der Organisationen auch passiert, der einfach einwirkt auf Menschen, dass hier einfach Belastungen auch die Pandemie, wir sind wahrscheinlich alle müde, über die Corona-Pandemie zu sprechen, aber trotzdem sind die Konsequenzen jetzt spürbar und auch in der Auswirkung auf die Psyche, die sie auf Menschen hat, die sie in die Arbeit wieder tragen. Das heißt, ja, eine Tendenz dahingehend sieht man ja auch in Gesundheitserhebungen, dass hier Menschen, wenn du so willst, weniger resilient sind. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff so wählen würde, aber dass da die Inzidenzen steigen, auch an psychischen Problemen und Erkrankungen. Aber gleichzeitig eben auch die, dass man sich mehr damit beschäftigt und dass dadurch auch Dinge eher sichtbar werden, die schon immer da waren. Also beide Dinge, finde ich, sieht man auch in der Statistik. Ja.
Siehst du das auch so, Peter? Kannst du dich dem anschließen? Also oder dir offen die Frage anders gestellt, was glaubst du, werden Menschen weniger resilient Oder steigt einfach der Bedarf an Resilienz, weil ich so viel Veränderung habe?
Also ich würde sagen, es steigt eher der Bedarf an Resilienz. Oder zumindest, ich würde sagen, dass ich mir bewusst bin, wo meine Resilienzfaktoren liegen. Ja? Oder wo meine Stärken liegen. Also ich denke auch, dass der Bedarf steigt, also gerade im Zusammenhang mit Glück, dass ich also gut auf mich achte. Ja, gut auch, denke ich, auf meine Stärken, Befindlichkeiten achte und das auch ernst nehme. Also das scheint mir entscheidend wichtig sein. Das gilt für mich, für die Führungskräfte genauso wie für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übrigens wieder.
Gib uns mal einen Einblick, Peter. Ja. Du arbeitest ja wirklich viel mit Führungskräften. Was konkret machst du? Was machst du mit denen? Wie schaut so ein Training, eine Weiterbildung bei dir aus?
Also für mich ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt, da sind wir auch bei der Aufbereitung, dass wir mal schauen, was ist das Anliegen? Ja? Also, dass ich mir wirklich viel Zeit gebe für die Analyse, für die Situation, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und da ist für mich schon, also das ist natürlich abhängig auch Stücke vom Auftrag. Und der Auftrag heißt für mich wieder, dass wir sehr genau hinschauen, wie lautet der Auftrag, ist der machbar, ist der für uns auch in Ordnung, dass wir hier begleiten, dass wir in eine Richtung begleiten, die für die alle beteiligten Menschen Sinn macht. Also das ist so ein bisschen unser Grundansatz dabei. Und wie bauen wir die auf? Ja, es geht darum, einmal sicherlich einmal wirklich sehr gut hinzuschauen, wo so die Stellschrauben aus unserer Sicht sind. Und wir versuchen einfach auch aus der Außenperspektive bewusst zu machen, wo möglicherweise einfach auch Entwicklungsmöglichkeiten da sind. Und also es geht viel um Abholen, wo jemand jetzt gerade steht, wo ein Team steht, wo Personen stehen und ein gutes Andocken. Das heißt also dort andocken, wo auch aus unserer Perspektive oder unserer Erfahrung einfach auch Möglichkeiten bestehen. Und dann mit den Personen, mit den Teams einfach gemeinsam diese Schritte in diese Richtung gehen, die eben vorher definiert worden sind.
Merkst du Generationenunterschiede?
Ja, es gibt, würde ich meinen, Generationenunterschiede.
Was merkst du da so?
Also für mich gibt es, ist ein eigenes Thema, ne? Da kann man sehr breit drüber sprechen, und zwar Generationenunterschied. Also ich denke schon, dass der Fokus auf die Arbeit oder dass da oder auf das Unternehmen, für das ich tätig bin, einfach nicht mehr den Stellenwert heute hat, wie es vielleicht bei jüngeren Generationen also der Fall ist. Also jüngere Generationen würde ich meinen, da gibt es andere Interessen. Das hat für mich auch etwas mit den Geschichten zu tun, also dass ältere Generationen vielleicht noch davon ausgegangen sind, ich gehe in ein Unternehmen, ich werde dort auch meinen Lebensabend vielleicht auch erleben. Das ist bei jüngeren Generationen nicht mehr der Fall. Also ich würde meinen, ich gehe in ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob es in 2 Jahren noch dieses Unternehmen gibt. Also es sind andere Ausgangsbedingungen oder Ausgangssituationen. Und ich würde auch meinen, also dass es dann natürlich schon die Frage ist, worauf setze ich? Was gibt mir Stabilität? Und das heißt also, ich würde meinen jüngeren Generationen, das sind zum Beispiel das private Umfeld, hat einen anderen Stellenwert, hat aus meiner Sicht einen höheren Stellenwert als der Arbeitsplatz. Also dahingehend ergeben sich aus meiner Sicht auch unterschiedliche Zugänge und auch unterschiedliche vielleicht auch Wechselbereitschaften.
Aber ihr jetzt in eurem Coaching, in eurem Begleiten, ihr arbeitet mit allen Generationen zusammen? Oder kann man sagen, nein, nur die Alten brauchen das, die Jungen nicht? Nein.
Arbeiten mit allen Generationen zusammen. Also es ist ja auch interessant, also jetzt gerade aus der Resilienzforschung, dass sich zum Beispiel sehr wohl zeigt, dass ältere Menschen, also dass Alt und Resilienz, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Also ältere Menschen sind resilienter. Ja? Und ich würde auch meinen, also dass es daher durchaus Sinn machen würde, also das ist für mich die Frage, wie können wir dieses Potenzial auch tatsächlich auch nutzen. Ne? Und dann würde ich die Frage ableiten, wie kann ich Jüngere, also was kann ich tun, vielleicht also zur Resilienzentwicklung beitragen. Und da würden wir schon meinen, also es hat was natürlich mit Krisenerfahrungen zu tun, da muss man vielleicht auch dazu sagen, also dass es einen Zusammenhang gibt. also auch mit zwischen Resilienz und Krisenerfahrungen. Und da muss man vielleicht auch nochmals betonen, wenn wir von Krisenerfahrungen, bewältigte Krisenerfahrungen. Das heißt also, dass ich eine Krise erlebt habe, die ich tatsächlich auch im positiven Sinne bewältigt habe. Erst dann entstehen Resilienzfaktoren, also wenn wir über Resilienzentwicklung sprechen. Und da ist es vor allem dann auch wichtig, würde ich meinen, also dass man dort versucht auch anzusetzen und zum Beispiel bei Jüngeren noch viel stärker auf diese Reflexionsaspekte, auf die Auseinandersetzungsaspekte schaut. Also das heißt, dass man wirklich auch bei Erfahrungen, die sie gemacht haben, wirklich auch Reflexionsschleifen zieht, was bei älteren Menschen oder Menschen mit viel Lebenserfahrung von Haus aus eher gegeben ist als bei Jüngeren, weil es einfach andere Zeiträume sind. Ist das nachvollziehbar?
Ja. Ist es bei euren Erhebungen, Kirsti, kommt das auch raus, so ein Altersunterschied? Ihr habt ja sicher auch demografische Daten bei den Unternehmen. Ist das was, was du bestätigen kannst?
Du meinst jetzt auch auf die grundsätzliche Arbeitszufriedenheit. Wir schauen uns das auch immer wieder an, also einerseits das biologische Alter, oft auch die Betriebszugehörigkeit. Da würde ich schon auch sagen, dass das oft ein Faktor ist, der eine Rolle spielt. Bin ich kurz dabei oder schon länger? Das ist auch oft ein Faktor, der ganz wichtig ist, um hier auch gewisse Konflikte, die da immer in Organisationen auch entstehen können, aus diesen reinen soziodemografischen Datenlagen heraus zu bearbeiten. Aber ja, die gibt es natürlich. Also die Erfahrung spielt hier eine Rolle, die hat auch aus meiner Sicht ein großer Einflussfaktor auch auf die Erwartung, die ja hier auch, also unerfüllte Erwartungen ja oft eine Quelle dessen sind, dass, wenn du so willst, Unglück oder Unzufriedenheit entsteht.
Gibt es Lebenslaufmuster, die man irgendwie ablesen kann? Also so eine Wahrscheinlichkeit, jemand mit einem Lebenslauf, ich meine jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat, mit einer gewissen Historie des bisherigen Lebens neigt zu höherer Resilienz, also sich viele Wechsel, vielleicht auch umgezogen, Ortswechsel, Berufswechsel, im Vergleich zu jemandem, der große Stabilität oder Statik hat. Kann man sowas aus deiner Forschung bestätigen?
Also ich würde das sehr wohl bestätigen, also man wird es auch bestätigt finden, ja. Ich muss jetzt dazu sagen, also dass wir da nicht in die Tiefe reingearbeitet haben. Also von meiner Erfahrung her und auch was wir sehen, ist es schon so, dass Menschen mit vielen unterschiedlichen, viel Ortswechsel, mit viel Mut vielleicht auch neue Dinge anzugeben, dass die tendenziell resilienter sind als andere. Auch Menschen, die grundsätzlich reflexionsbereiter sind. Also das würde ich vielleicht sogar noch stärker hervorstreichen. Also Menschen, die bereit sind, sich in frühen Jahren intensiv differenziert mit sich selbst und dem Leben auseinanderzusetzen, würde ich meinen, dass die Chance, also dass die Resilienz, die Gesamtresilienz höher ist, eher gegeben ist. Das würde ich schon.
Welchen Rat würdest du denn jetzt einer konkreten Führungskraft geben, die merkt, im Team gibt es jemanden, der nicht glücklich ist, der nicht zufrieden ist, wo offenkundig etwas nicht im Lot ist? Was würdest du für einen konkreten Rat an eine Führungskraft geben? Wie nähert man sich, wenn man vielleicht auch kein besonders inniges Verhältnis zu der Person hat? Wie nähere ich mich diesem Komplex?
Also grundsätzlich entscheidend ist für mich, das zu thematisieren, in welchem Rahmen auch immer. Ja, vielleicht muss ich mich da begleiten lassen, wenn ich mir noch nicht sicher bin. Wir machen so die Beobachtung, dass zu wenig thematisiert wird. Wir haben vorher auch schon einmal kurz gesprochen im Vorfeld. Also das heißt, aus meiner Sicht wird zu wenig Feedback gegeben, wird zu wenig rückgemeldet, hat man auch oft nicht den Mut, Dinge, auch wenn es ins Private geht, auch anzusprechen. Anzusprechen heißt ja, dass ich es thematisiere. Ja, dass mir ist aufgefallen, das, ja, zum Beispiel. Ja. Und wenn ich dann die Rückmeldung bekomme, das geht dich jetzt nichts an oder ist eine Grenze, dann ist es natürlich klar, dass ich die auch respektieren muss. Aber ansprechen, es zum Thema zu machen, auch meine eigene Sorge oder meine eigene Unsicherheit zum Thema zu machen, das scheint mir essentiell wichtig zu sein. Ja? Und passiert aus unserer Sicht oft fast zu wenig. Der Mut fehlt oft.
Vielleicht, weil das irgendwie so einen ganz guten Bogen zu unserem Thema spannt. Ich glaube, dort liegt vor allem, weil wir, ist es eine Verantwortung von Führung oder Führungskräften, für das Glück der Mitarbeitenden zu sorgen. Wenn es eine Ja-Nein-Frage wäre, würde ich auch sagen Nein. Aber genau, was du gesagt hast, ich glaube, die Verantwortung der Führungskraft liegt daran, dieses für das Klima zu sorgen im eigenen Tätigkeitsbereich, damit Dinge angesprochen werden können und nicht erst zu warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Weil dann Dinge anzusprechen, kann auch sehr schwierig sein, wenn dieser, wenn das Umfeld nicht geschaffen worden ist, wenn die Rahmenbedingungen sowas nicht zulassen. Aber es ist nicht die Verantwortung der Führungskraft, das aufzulösen oder für für das Glück Wege zu finden für den Mitarbeiter, sofern sie außerhalb des Arbeitskontexts liegen, aus meiner Ansicht.
Das heißt, du sagst, da ist eine ganz klare Grenze. Also es ansprechen, würdest du sagen, ja, das, weil man es im Berufskontext auch erlebt, wenn jemand unzufrieden ist. Aber wenn man feststellt, das Ganze ist jetzt im privaten Bereich, dann ist es nicht mehr die Aufgabe der Führungskraft.
Genau, also ich bin da auch, also ich glaube nicht an eine Trennung zwischen einer Privatperson und einer Person im professionellen Kontext. Wir sind eine Person, wir nehmen alles Private in die Arbeit, wir nehmen das Professionelle ins Private rein. Da gibt es keine Trennung, aber es gibt eine Trennung, was eine Führungskraft leisten kann. Und eine Führungskraft ist nicht der Psychotherapeut, und das ist aber, glaube ich, oft, was es zu einer Belastung führen kann, dass eine Erwartung auch wieder dahingehend besteht. Und das liegt oft nicht in der Verantwortung. Was immer in der Verantwortung und Führung liegt, ist für Arbeitsfähigkeit zu sorgen. Ist eine Person in meinem Team arbeitsfähig? Ist sie das nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist es meine Verantwortung, es ansprechbar, sichtbar, organisierbar zu machen.
Wie reagieren denn, ihr präsentiert ja eure Erhebungsergebnisse den Unternehmen auch. Die beauftragen euch, ihr erhebt das, anonym, Mitarbeiterbefragungen verschiedenster Art. Dann präsentiert ihr das den Führungskräften. Wie reagieren die auf diesen Block Resilienz, Zufriedenheit? Merkt ihr da, Peter hat es vorher gesagt, Unsicherheit, Mutlosigkeit? Oder was ist deine Erfahrung? Ist es so, dass der Großteil der Führungskräfte sagt, ja klar, ist meine Zuständigkeit? Oder sind die erschrocken, unsicher?
Ja, wie du dir denken kannst, Menschen sind sehr verschieden, Führungskräfte sind sehr verschieden und reagieren sehr unterschiedlich. Es ist auch sehr unterschiedlich, was Führungskräfte jetzt auch externen, also wie sehr man sich offenbart, welche Reaktionen man zeigt. Aber natürlich, es gibt die sehr reflexiv darauf reagieren, wo man gleich sagt, okay, was sind meine Anteile davon, klar nicht. Es gibt die Personen, die hier sehr schockiert reagieren, die auch erstmal eine externalisierende Reaktion haben. Wer hat diese Antwort geliefert? Warum hier eher nach sozusagen den Sündenböcken suchen? Also da sind Menschen unterschiedlich. Und ja, was sicher immer reinspielt, ich meine, wir Menschen haben ja auch, was unsere eigene Person anbelangt, einen gewissen Optimismusverzerrung. Wir schätzen uns oftmals fähiger oder besser ein. Also Autofahren ist so ein Beispiel. Man denkt immer, ich kann Autofahren, alle anderen fahren schlecht. Und das ist bei Führung oft auch so, dass man oft ein Bild hat, ich mache das schon ganz okay. Natürlich habe ich irgendwo auch meine Punkte, die ich noch nicht ausfülle, aber es ist schon okay. Und dann ist oft der Realitätscheck nochmal ein kleiner Schlag in die Magengrube, doch, weil es eben nicht ganz mit dem Selbstbild einpasst.
Wie lange, Peter, dauert eigentlich so ein Coaching? Das wird im Bereich Resilienz, das wird ja jetzt wahrscheinlich, vermute ich, nicht eine Sitzung sein, 30 Minuten und danach ist alles leicht von der Hand. So, wie lang dauert so eine Begleitung in diesem Bereich?
Also du hast das vorhin schon angesprochen, es ist natürlich sehr unterschiedlich. Es ist wirklich auch sehr unterschiedlich, wie sehr ist es für die Person überhaupt möglich, ja, Dinge auf die offen einzugehen und auch eigene Schwachstellen einfach auch anzusprechen. Also für mich scheint es auch ganz wichtig zu sein, was du auch vorhin gesagt hast, also dass ich mir auch beide Anteile, also das heißt also die Anteile, die ich gut habe, also dass ich differenziert hinschauen kann und diese Anteile, mit denen ich mir jetzt schwer tue oder wo ich möglicherweise auch immer wieder in Fallen laufe, also dass ich auch da drauf hinschauen kann. Und ich sage, das kann eine Sitzung sein von 2 Stunden. Also ich rede würde eher von 1,5 Stunden sprechen, also so Und im Regelfall würde ich sagen, wieder so ein Prozess. Also das heißt, mal Daumen mal Pi, also in 3 Sitzungen würde ich meinen, kann man sehr viel bewegen, kann man sehr viel in Bewegung bringen oder sehr viel klären. Also sehr häufig ist es so, also gerade wenn es um Coaching geht, dass es ja meist ein konkretes Thema gibt, ja, das bearbeitet werden soll. Und da ist es natürlich auch wirklich wieder personenabhängig, aber ich würde mal so sagen, ja, also 2-3 Sitzungen, da lässt sich einiges in Bewegung bringen.
Da muss ich was ganz Blödes fragen, Peter. Ja. Arbeitet ihr nur mit den Führungskräften zusammen oder auch mit den geführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann?
Also wir arbeiten grundsätzlich mit allen Zielgruppen, ja, auch allen Ebenen. Mhm. Das ist was uns wichtig ist. Mhm. Also auch für uns wichtig ist, dass wir den Realitätsbezug nicht verlieren, weil sonst wir nur mit bestimmte Bilder bekommen. Und da ist es wirklich so, tendenziell ist es natürlich so, dass wir eher, also wir sagen, 3/4 sind Führungskräfte, sind Top-Führungskräfte. Mhm. Man muss dazu sagen, jetzt vielleicht, weil du das mit Coaching auch ansprichst, das kann so unterschiedlich sein. Es gibt wirklich auch Führungskräfte, die sagen, ja, ich möchte 3-mal im Jahr einfach so eine Reflexionseinheit haben, ja, wo ich einfach meine Themen kurz draufstehe. Da gibt es Führungskräfte, die haben ein konkretes Thema, ja, gerade also, wenn es um das Thema Resilienz geht oder wenn es um die Frage geht, wie gehe ich mit dieser Situation in meinem Team um, ja. Also da ist das einfach auch zeitlich wahrscheinlich dann befristet oder enger gesetzt.
Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Führungskräfte, aber auch Nicht-Führungskräfte selbst Budget in die Hand nehmen und sich Unterstützung suchen. Nicht der Arbeitgeber, sondern ich selber als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, mir von meinem privaten Budget quasi was abzwacke und selber in ein Coaching gehe, mir selber jemanden suche, der mit mir außerhalb des Arbeitskontexts arbeitet. Das ist schon noch eher selten in Österreich, oder?
Also wir haben es so angelegt, also dass das immer auch möglich sein soll. Mhm. Ja. Und es wird, also ich würde auch sagen, wir haben auch mit unseren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch diese Vereinbarung, dass die Personen, also bekommen zum Beispiel, ich sage jetzt, 5 Einheiten werden vom Unternehmen finanziert und wenn sie den Prozess fortführen würden, dann auf eigene Rechnung. Und das passiert durchaus häufig. Die Bereitschaft ist wirklich da, dann auch hier zu investieren. Mhm. Da geht es natürlich dann sehr häufig möglicherweise auch ins Therapeutische rein oder es sind irgendwelche Krisensituationen, die im Privatbereich liegen, die bearbeitet werden sollen. Mhm. Aber es ist wirklich häufig, würde sagen, 2/3, also sind durchaus bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen und sich hier begleiten zu lassen.
Mhm. Kirsti, du hast in deiner Einleitung auf deinen persönlichen Genpool hingewiesen. Ich wusste es gar nicht, dass du auch finnische Wurzeln hast. Kannst du uns ein bisschen aufklären? Also Finnen und Finninnen werden ja regelmäßig als mitunter die glücklichsten Menschen klassifiziert. Fälschen die jetzt diese Umfragen einfach wahnsinnig geschickt? Oder sind die einfach wirklich glücklicher? Und wenn ja, warum? Also weshalb Finnland?
Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht, im Kontext zu unserem Gespräch, was kann man da vielleicht wirklich auch noch von diesen Studien mitnehmen? Also einfach ab dieser Studie wird auch sehr stark kritisiert, die ist ein bisschen zu vereinfacht, aber sie soll irgendwie eine Richtlinie anbieten. Die Finnen und Finninnen sind da aus meiner Erfahrung auch immer wieder sehr überrascht darüber, dass sie Platz 1 sind. Aber, und das passt auch zu deinem Thema gut, das, was ein Punkt ist der finnischen, des Habitus oder der Kultur, ist ja dieses unübersetzbare Wort Sisu, S-I-S-U, was ja für eine gewisse psychische oder psychologische Fähigkeit steht, harsche Bedingungen auszuhalten und irgendwo auch Resilienz. Ja. Mhm. Auch sozusagen, dass die in einem Land, wo es den Großteil des Landes kalt, dunkel, nicht schön ist, man Glück empfindet, ist so eine kulturelle Sache, die Finnen und Finninnen ausmacht. Aber, und das ist vielleicht auch in einem organisationalen Kontext ähnlich, dass Bedingungen eines Staats wie Vertrauen in die Regierung, wenig Korruption, ein großer Wohlfahrtsstaat, Bildungsfokus und die Gleichberechtigung, glaube ich, sehr ähnlich, also ist jetzt meine Hypothese, sozusagen eine Parallele stellen zu auch Glück oder zufriedenen Mitarbeitern und wie eine Organisation oder das Umfeld, in dem sie arbeiten, gestaltet ist.
Das heißt, zu dem persönlichen Wohlbefinden, natürlich ein großer Teil ist der Beruf. Man verbringt ja auch sehr, sehr viel Zeit im Job. Also von der wachen Zeit verbringt man ja mitunter mehr Zeit im Beruf als nicht im Beruf. Schlafen, also machen wir weg, das mache ich in der Regel daheim, aber meine Wachzeit verbringe ich im Büro oder in der Produktion, je nachdem. Das ist ein wichtiger Einflussfaktor, aber du sagst, es ist schon auch so, dass diese Metafaktoren, wie geht es gerade dem Land, vertraue ich Medien, Politik, Politikern, Politikerinnen, auch mitunter in diese persönliche,
ich nenne es mal Glück. Das wirkt alles auf uns. Ja. Also es sind immer diese Ebenen. Es bin ich selbst, also auch ich als Mitarbeiterin, ich als Führungskraft. Es ist mein Umfeld, mein Team, mein Arbeitgeber, aber auch dann noch, eben wie du sagst, die Metaebene. Also all das wirkt ja auf uns ein. Also wir können uns davon nicht befreien und sagen, ich bin jetzt nur als die Privatkirsti da oder heute bin ich hier als die professionelle Kirsti.
Weiß gar nicht, arbeitet ihr mit euren Befragungen bei WeConsult ausschließlich in Österreich oder
Nein,
auch international?
Auch international.
Gibt es jetzt da etwas, wo ihr feststellt, da gibt es ein Muster? Also grundsätzlich ist das Thema Wellbeing, Mental Health zum Beispiel in Österreich schlechter bewertet als in anderen Ländern. Also merkt man da so tatsächlich auch so Länderunterschiede, dass man sagen kann, die Benchmark oder die Baseline ist verschoben?
Also es gibt ganz große kulturelle Effekte, auch in Mitarbeiterinnenbefragungen, das fängt an bei wie antworten Menschen, auch in asiatischen Kontexten sieht man das sehr stark, was man ja auch kennt, dass das Gemeinschaftliche sehr stark im Vordergrund steht, dass auch eine Tendenz zu sehr, sehr positiven Ergebnissen auch amerikanisch-asiatisch da höher ist als jetzt in den europäischen Ländern. Wellbeing, da kann ich dir jetzt, glaube ich, eine seriöse wissenschaftliche Fundierung geben. Aber ja, die Kultur spielt da auch eine Rolle. Auch die Themen wie Arbeitssicherheit. Ja, bin ich jetzt in einem Land, wo, wie wir in unseren Gefilden, wo eine sehr stabile, auch wenn wir jetzt gerade in einer nicht der stabilsten für unsere Verhältnisse Situation sind, versus ein Land, wo die Bedingungen ganz anders sind. Also natürlich bin ich da vielleicht auch irgendwo resilienter oder bewerte Dinge anders, ganz klar.
Ja, ich würde da gerne anknüpfen, also weil du das angesprochen hast nochmal, also Kultur, also das heißt auch Stück Team, Unternehmenskultur. Und da sind wir bei den Kontextfaktoren, also wir würden es als Kontextfaktoren bezeichnen. Und da würde ich schon meinen, also Resilienz, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass Menschen einfach resilient sind oder nicht resilient sind, sondern man muss schon auch berücksichtigen, also dass es auch die Räume gibt, damit sich Resilienzfaktoren entfalten können. Und da bin ich auch wieder bei den Umgebungsbedingungen, da bin ich auch bei dem Thema Beziehung, Vertrauen. Ja, also gelingt es mir als Führungskraft, einfach einen Rahmen zu schaffen, wo es möglich ist, dass ich mich mit meiner Resilienz, meinen Stärken auch entfalten kann. Und dieses wahrgenommen werden, dieses ernst genommen werden, das hat natürlich dann schon auch etwas mit, aus meiner Sicht, auch mit Glück zu tun. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich werde mit dem, was ich kann, was ich bin, auch wahrgenommen, ernst genommen, gefördert, da gibt es vielleicht eine Führungskraft, die glaubt an mich, dann würde ich meinen, dass sich das ganz stark sowohl also auf das Glücksempfinden, nämlich nicht nur, würde ich meinen, sogar des Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, sondern auch der Führungskraft auswirkt. Ja, wenn ich ein Team habe, oder, von dem ich weiß, die stehen hinter mir, die stehen zu mir, wir sind in der Lage, Dinge offen zu diskutieren, Themen anzusprechen, dann würde ich schon meinen, also dass das ein guter Ansatz in Richtung gemeinsames Glück auf alle Fälle sein kann.
Ganz am Anfang, Peter, hast du gesagt, du bist überzeugt, dass es sich lohnt, für Führungskräfte in diesem Bereich tätig zu werden, hinzuhören, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Gibt es einen Punkt aus deiner Erfahrung heraus, bei dem man als Führungskraft dann auch anerkennen muss, es geht nicht. Ja. Und woran merke ich das? Ja. Gibt es etwas, wo ich als Führungskraft sagen kann, okay, wenn ich die und die Punkte feststelle, bin ich vielleicht auch am Ende?
Also aus meiner Sicht auch ein ganz ein wichtiger Punkt und aus meiner Sicht auch die Verantwortung der Führungskraft. Und aus meiner Sicht passiert hier, also sind wir schon beim Thema Onboarding, also ist mal die Frage, wie sehr oder wie gut wird darauf geschaut, dass der die Mitarbeiterin, die ich vielleicht ausgewählt habe, wirklich auch zur Kultur, auch zum Unternehmen passt und auch mit dieser Aufgabe zurechtkommt. Also das ist einmal das eine, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und wenn ich, was wir immer wieder beobachten, ist, dass das eben zu wenig passiert, zu wenig ernst genommen wird, zu wenig Feedback-Gespräche einfach stattfinden, gerade in dieser Anfangsphase, in denen die Chance da ist zu klären, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Und aus meiner Sicht ist es auch, und da fehlt oft vielleicht auch ein bisschen Mut, ja, ist es auch Aufgabe der Führungskraft zu sagen, stopp, das geht sich nicht aus, also aus meiner Sicht geht sich nicht aus, ich habe auch den Eindruck, du fühlst dich nicht wohl, ja, und das wirklich auch einfach zum Thema zu machen. Und ich würde ganz klar sagen, also es ist eine Aufgabe meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, einfach auch darauf zu achten, dass das stimmig ist, dass Mitarbeiterinnen nicht einfach nur mitgeschleppt werden. Also das halte ich auch für gefährlich, einfach auch quasi einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo man sagt, naja, man will das der Person aus welchen Gründen auch immer nicht mehr antun. Man muss immer auch klar sagen, wenn es nicht mehr geht, dann ist ein Stopp wichtig, auch im Sinne der betroffenen Person. Ja, ich nehme der Person auch die Chance, vielleicht das zu tun, was sie besser anders lieber tun würde. Und ich nehme auch der Organisation oder auch dem Team die Chance, hier sich nicht ständig mit Dingen auseinanderzusetzen müssen, die vielleicht nicht mehr passen. Also auf die Passung zu achten, das laufend. Dazu wären Mitarbeiterinnen-Gespräche auch gedacht, dass das auch passiert, scheint mir ganz wichtig zu sein. Und da bin ich dann auch so offen ich bin und so sehr es mir auch um das Wohlbefinden von Führungskräften, Mitarbeiterinnen geht, also würde ich oft viel früher schon eine Grenze ziehen, wenn man feststellt, dass eben der Zeitpunkt gekommen ist, wo es eben nicht passt.
Das ist ein sehr wichtiger Appell von dir. Ne? Dieser Prozess kann beide Ergebnisse haben. Ja. Man findet eine Lösung, dass es passt, aber es kann auch die Lösung sein, dass es nicht passt und man sich trennen
aber muss. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, oder? Du hast das auch vorher schon angesprochen, sind wir wieder beim Thema Feedback. Also, dass ich laufend im Dialog bleibe, dass ich nahe dran bin, dass es üblich ist, oder? Dass wir einfach offen über Dinge sprechen, ob sie angenehm oder unangenehm sind. Also, dass die Möglichkeit auch vorhanden ist. Und wenn ich selbst vielleicht da nicht in der Lage bin, dass ich mir vielleicht jemanden externen hole, der solche Prozesse, solche Situationen oder Klausuren oder wie immer auch begleite.
Ja, ich meine, das ist irgendwie dieses große Themenfeld der psychologischen Sicherheit, was ja jetzt auch irgendwie in aller Munde ist und irgendwie von Google und Co. als die Komponente erfasst worden ist und wirklich auch gut mit wissenschaftlichen Daten hinterlegt, dass das auch für Teams ein Erfolgsfaktor ist, auch für Wohlbefinden, Zufriedenheit der Mitarbeitenden, für Innovation, Kreativität in Teams, wenn ein Umfeld geschaffen wird, wo Menschen sich psychologisch sicher fühlen, also sich trauen, Dinge anzusprechen, sich sicher sind, nicht sanktioniert zu werden, wenn sie auch kritische Stimmen äußern, wenn dann alles gesagt werden kann. Und das ist irgendwie ein relativ einfaches Konzept. Ich glaube auch, dass das Führungskräften zum Teil hilft. Und auf der anderen Seite ist das Schaffen von so einer Kultur aber eine ziemlich große Aufgabe. Also es klingt sehr einfach oft, aber dieses konstant daran zu arbeiten und dieser ständige Energieaufwand und das Trainieren, weil das ist ja vielleicht auch manchmal so ein Misskonzept, dass man einen Workshop zur psychologischen Sicherheit macht und dann passt das schon und dann werden alle alles ansprechen und dann können wir Konflikte wunderbar bearbeiten. Aber dass das eine, wie in jeder Beziehung, in jeder menschlichen Beziehung, ein konstantes Üben bedarf, da liegt, glaube ich, die Aufgabe auch an Führung, dann das wirklich als Marathon, nicht als Sprint zu sehen.
Aber ist das nicht sowieso, ist das nicht eh eine riesige Herausforderung? Ich meine, selbst wenn du jetzt wenn du jetzt heute eine Analyse vornehmen würdest in einem beliebigen Unternehmen und zum Schluss kommst, die haben eine sehr offene, vertrauensvolle Kultur, jeder und jede kann alles sagen, es wird sehr konstruktiv wahrgenommen, das ist doch eine Momentaufnahme. Es kann ja sein, dass aus extern beeinflussten Gründen, in 3 Monaten dieses Unternehmen in einer existenziellen Krise ist, die du noch gar nicht vor 3 Monaten vorhergesehen hast. Und auf einmal ändert sich diese Stimmung. Du hattest vielleicht 10 Jahre lang eine Offenheit. Und 10 Jahre lang war es eine Stabilität, weil auch das Unternehmen immer gewachsen ist, gut gelaufen ist. Und auf einmal von heute auf übermorgen kommt eine existenzielle Krise. Mhm. Ist nicht so, dass das dann diese 10 Jahre Offenheit sehr, sehr schnell in sich zusammensinken, weil so ein externer Impact reinkommt?
Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich würde sogar meinen, also wenn man wirklich, also wenn das Kultur war, dass über Dinge offen gesprochen wird und dass auch unangenehme Themen angesprochen werden können, dann würde ich sogar meinen, dass das Team dazu tendieren würde, dass wir uns gemeinsam die Frage, wie gehen wir mit dieser großen Herausforderung, die auf uns herein gefallen ist, wie gehen wir mit der um? Also ich glaube sogar, dass das möglicherweise sogar zu einem gemeinsamen Thema wird. Und das kann auch sein, und ich habe es auch erlebt, ja, also dass Teams selbst gemeinsam bis zum Schluss daran gearbeitet haben, sich aufzulösen. Ja. Und das hat für mich, also das ist kein, also das ist sicher kein Einzelfall, das gibt es, das ist auch möglich, setzt aber voraus, also dass es einfach sowas wie eine Vertrauenskultur gibt, also wo jeder meint, wir tun das Beste, wir tun das, was möglich ist, und wir sind auch bereit, einfach auch uns darauf einzulassen, und wir gehen auch Wege, die vielleicht nicht so angenehm sind, wo es auch vielleicht weh tut, aber die gehen wir auch noch gemeinsam. Also das gibt es tatsächlich. Also da würde ich nicht meinen, also das, ich würde es eher kritisch sehen. Also wenn das wirklich aufgrund eines solchen äußeren Einflusses dann wirklich so kippen würde, dann würde ich mir die Frage stellen, war das wirklich, wurde offene, also in dieser Kultur offen Dinge auch, wurden die auch offen gelebt? Ja? War das wirklich eine Vertrauenskultur? Ja?
Bei euren Befragungen, ihr habt ja sicherlich auch bei einigen Unternehmen eine lange Historie der Befragungen, jahrelang. Merkt ihr da solche disruptiven, gibt es da so disruptive Ereignisse, die irgendwas so auf komplett invertieren, oder ist es schon so, wie Peter auch gerade sagt, wenn grundsätzliches Vertrauen da ist, dann kann auch so ein externer Impact das nicht zerstören gleich?
Naja, du siehst, also in den Daten siehst du die Dinge schon. Also alles an Veränderung lässt sich auch an Daten ablesen. Also ob das jetzt organisatorische Umstrukturierungen sind oder ja, die Wirtschaftslage bei einer gewissen Branche. Also das ist natürlich, wenn du dir die Zeitverläufe ansiehst, eigentlich schön ablesbar. Also ja. Was danach damit passiert oder was dazu, welche Konsequenzen das intern sozusagen hat, das begleiten wir dann oft gar nicht mehr. Also es ist, aber was du siehst, ist das ja, das hat immer eine Auswirkung auch auf die Grundstimmung. Also wenn du den Fühlstab reinhältst, dann ist die externe Datenlage, also die externe Situation auf deine Daten ablesbar. Beantwortest du die Frage
ja,
gerade?
Ja, total. Jetzt sind wir ja in herausfordernden Zeiten. Also ich will jetzt gar nicht die Pandemie stressen, ja, aber natürlich war die auch ein Teil dessen. Aber ich meine, Stichwort Digitalisierung begleitet uns seit ja, Mitte der 90er, also erschreckend. Mhm. Ja, seit Mitte der 90er die Digitalisierung, die in der Geschwindigkeit zunimmt. Jetzt kommt das Thema Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, was mit atemberaubender Geschwindigkeit, das ist kein Zukunftsthema, es ist eigentlich ein Gegenwartsthema, was, glaube ich, eigentlich vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst ist. Also es wird nicht weniger an Veränderung, nicht nur aufs Arbeitsleben, sondern ja, wir sind ja auch alle Konsumentinnen und Konsumenten. Wir kommen ja mit künstlicher Intelligenz ja auch als Konsument, Konsumentin in Berührung, sei es bei Supermärkten, bei ChatGPT, bei irgendwelchen Anwendungen. Peter, diese sich beschleunigende, zuspitzende Entwicklung, gerade technologischer Art, ist zwei Fragen sozusagen an dich. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst, dass das Resilienz, Unsicherheit stimuliert? Und ist es jetzt, zweite Frage, umso wichtiger, dass Führungskräfte noch mehr dieses Thema bearbeiten, weil jetzt immer mehr Eindrücke kommen auf Mitarbeiter?
Also zweite Frage mal sehr eindeutig beantwortet. Ja, also das ist aus meiner Sicht noch wichtiger, genau auf dieses Thema, ich sage jetzt, achtsamer Umgang auch mit mir selbst zu achten. Und wir haben es ja auch gerade in Veränderungsprozessen sehr häufig auch feststellen können, dass eigentlich so diese wirklich Säulen auch in diesen Phasen jene Personen waren, die gut auf sich geachtet und gut auf sich geschaut haben. Und das hat auch was mit dem Tempo. Also je dynamischer Situationen, Prozesse werden, umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass ich selber gut, zumindest immer wieder in die Balance komme. Ja, es wird natürlich passieren, und das passiert auch im Alltag, oder? Auch, dass sie gerade auch in Krisensituationen oder in kritischen Situationen einmal aus der Balance komme. Aber dass ich zumindest weiß, was ich tun kann, wie ich es tun kann, dass ich zumindest wieder gut in die Mitte komme, dass ich wieder gut auch Reflexionsräume habe, wo ich mir überhaupt bewusst machen kann, was die Situation mit mir macht. Und ich würde auch meinen, dass die Personen dann auch stabiler sind. Also das ist durchaus auch im Sinne eines Unternehmens oder im Sinne eines Teams, dass es diese Reflexionsräume, dieses sich selber etwas gut tun, dass diese Möglichkeit besteht. Und da sind wir beim Thema wieder Resilienz, ja, ist umso wichtiger. Habe ich beide Fragen?
Absolut. Gibt es einen Unterschied, ja, aus deiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mittleren Management-Positionen? Also es gibt ja auch das berühmte Sandwich, ja, gibt ja Führungskräfte, die führen Führungskräfte. Ja. Ist da ein Unterschied, wenn ihr mit denen arbeitet, wenn jemand Führungskräfte führt und nicht nur Mitarbeitende?
Ich würde sagen, die Flughöhe ist eine andere. Mhm. Ich würde es durchaus sagen, dass die Also ich würde schon sagen, also dass Personen in Managementpositionen tendenziell es gewohnt sind, gerade mit Unsicherheiten besser umzugehen als Führungskräfte, die wirklich so im Mittelbau sind, die oft vielleicht es nicht, hat auch so gewohnt sind, also ständig einfach auch zu reflektieren, einmal auszusteigen, Metapositionen einzunehmen. Also dahingehend würde ich einen Unterschied wahrnehmen.
Vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich sie ganz spannend fand mit Zukunftsvisionen, ChatGPT, künstliche Intelligenz. Also ich würde auch einer mich trauen, ohne Kristallkugel, aber trotzdem einen Blick in die Zukunft dahingehend zu setzen, dass ich auch denke, wenn Technologie Dinge von Führungsaufgabe wie Organisation, Effizienz übernehmen wird können, und das wird, glaube ich, schon sehr früh möglich sein, dass eine KI die Teamprozesse gestaltet und dass nicht mehr der Mensch dazu gebraucht wird, umso mehr die Kapazität und der Bedarf von Führungskräften da ist, diese, wie man es immer nennen möchte, Sozialkompetenz, Soft Skills, emotionale Arbeit, Menschenarbeit, zu Menschenarbeit klingt falsch, aber zu übernehmen und auszubauen.
Das heißt, vielleicht müssen wir uns in Zukunft sogar um das Wohlbefinden der KI kümmern. Wird es irgendwann die Aufgabe sein, zu schauen, ob es der KI gut geht?
Womöglich, ja, geht es darum. Ja. Die Resilienz super. Der
vielleicht
KI.
Für euch ein neues Coaching.
Ja, genau.
Ein neuer Kurs, die KI, resilienter zu machen.
Ja, das wäre, ich glaube, diese Sorge brauchen wir uns nicht machen. Aber für die Menschen ist es, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. Ja. Und da sind wir auch wieder das, oder wir haben es mehrmals jetzt heute auch schon gehabt, dass es geht irgendwie, dass es sichere Räume gibt, dass es Beziehungsräume gibt. Ja. Das ist natürlich, trägt natürlich alles dazu bei, oder dass ich vielleicht auch Situationen, kritische Situationen besser aushalten, auch bewältigen kann, als wenn die nicht gegeben sind.
Ich habe eingangs gesagt, dass mir die Folge heute ein bisschen Sorgen bereitet hat, weil ich Sorge hatte, wir reden 7 Sekunden darüber. Das war eine sehr geschlossene Frage, die wir in den Titel reingepackt haben. Sind Führungskräfte fürs Glück zuständig? Da kann man Nein oder Ja sagen. Wir haben über 50 Minuten dazu gesprochen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden bedanken. Liebe Kirsti, danke dir fürs Dabeisein und Mitdiskutieren. Peter, gleich an dich. Vielen Dank für das Dabeisein und tollen Input geben. Euch allen vielen Dank fürs Einschalten, egal ob Video oder Audio. Wir hoffen, dass euch die Diskussion ein paar Denkanreize geben konnte für euren eigenen Job, entweder als Führungskraft oder als geführter Mensch in einem Unternehmen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Schalte wieder ein bei Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Ciao.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.